Moment noch. Der Stabilitäts-Jobcast zur Frage, wie viel Veränderung verträgt der Mensch? Mit Simone Schweizer.
Ich begrüße dich zur neuen Folge aus der Reihe Umgang mit schwierigen Menschen im Job. Heute geht es um ein Verhalten, das gemäß einer LinkedIn-Umfrage von mir viele Menschen am meisten nervt. Wir begegnen ihm nicht nur im Arbeitsalltag. Auch in Politik und Medien können wir es immer wieder beobachten. Es geht um Manipulation und Kontrolle. In dieser Folge beleuchten wir, was genau hinter diesen Verhaltensweisen steckt. Welche Ziele verfolgen sie und wie können wir uns davor schützen und souverän damit umgehen? Wir werfen einen Blick auf typische Anzeichen und geben praktische Werkzeuge an die Hand, um in solchen Situationen agieren statt reagieren zu können. Viel Spaß mit der Folge. Ja, und dann begrüße ich erstmal wieder Toni an meiner Seite. Hi Toni.
Hallo liebe Simone.
Ja, heute haben wir ja ein sehr spannendes Thema und ich weiß nicht, Toni, ob du das kennst. Es gibt ja manchmal so Menschen, wenn man denen begegnet, da hast du irgendwie ein ungutes Gefühl und kannst aber manchmal noch gar nicht genau benennen, warum. Kennst du sowas?
Ja, also das kenne ich auf jeden Fall und in Vorbereitung auf die Folge habe ich ja mir auch überlegt, so Manipulation, Kontrolle. Und ja, ich kenne beides.
Mhm.
Tatsächlich. Wobei das Manipulative, glaube ich, schwieriger ist festzustellen.
Das merkt
ich
man
so
nicht
den
so.
Eindruck.
Ja. Ja, das Kontrollierende tritt ja meistens etwas unmaskierter auf und das Manipulierende, ja, da ist ja auch das Ziel, dass du es nicht merkst.
Genau. Ja. Aber interessante Frage auf jeden Fall. Also hat mich viel beschäftigt jetzt in der Vorbereitung. Wenn man sich da selbst mal so ein bisschen die Frage stellt, ob man es kennt und so ein bisschen zurückdenkt. Ja, bin ich sehr gespannt, was wir heute da noch so aufdecken.
Ja, ich habe mir auch Gedanken gemacht, ob ich es kenne. Und ganz ehrlich, kontrollierendes Verhalten, so jetzt vor allem so von Vorgesetzten oder so, muss ich sagen, habe ich nur sehr, sehr selten so kleine Momente erlebt. Und die habe ich auch nicht in sehr schlimmer Erinnerung. Bei den Manipulativen dachte ich so, nee, habe ich noch nicht erlebt. Typisch, ne, dafür. Doch, das habe ich erlebt. Ich hatte tatsächlich mal einen Vorgesetzten, der durch Manipulation versucht hat, einen wirklich dazu zu bringen, dass man alles geopfert hat für den Job.
Okay.
Der hat nämlich mit schlechtem Gewissen gearbeitet. Der hat einen in Momenten, wo ich eigentlich nach Hause gehen wollte, hat er mich nochmal abgefangen. Und hat noch ein ganz, ganz wichtiges Thema so abends um 8 oder so angefangen.
Was nur du bearbeiten kannst wahrscheinlich.
Was nur ich bearbeiten oder nur ich mit ihm diskutieren konnte, ja. Und da war ich ehrlich gesagt einerseits, ich war noch sehr jung und habe mich da nicht getraut zu sagen, ich gehe jetzt nach Hause. Das können wir auch morgen noch besprechen. Mhm. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ja. Also vor diesem Chef hatte ich auch ein bisschen Schiss. Mhm. Ne, weil der mir immer das Gefühl gegeben hat, ohne dass der wirklich mal was Schlimmes jetzt gemacht hat. Aber ich hatte immer das Gefühl, oh, hier musst du aufpassen. Wenn du da nicht mitspielst, dann könnte es sein, dass der irgendeine unberechenbare Reaktion dann an den Tag legt, ja.
Aber es ist spannend, dass du ja die zwei Beispiele hast oder ja die Beobachtung. Bei mir ist es tatsächlich umgekehrt.
Mhm.
Also ich würde eher sagen, dass ich kontrollierende Chefs leider nicht nur einen hatte, schon in meiner in meiner Vergangenheit und bei manipulierend gefühlt eher Kollegen und Kolleginnen und gar nicht mal unbedingt die Chefs. Ganz spannend, dass das bei dir dann eher umgekehrt war.
Ja, ist vielleicht auch ganz logisch, ne? Weil ich sage mal, das Unauffälligere, das Manipulierende bietet sich ja auch eher an, wenn ich keine formale Macht habe. Und aus der Rolle heraus kontrollierendes Verhalten, zumindest noch vor 20 Jahren oder so, da waren wir ja schon auf dem Markt.
Stimmt.
ist was du eben aus deiner Rolle heraus als Vorgesetzter ja doch eher auch, naja, wenn man mal zumindest offiziell legitim machen kannst. Ja, und manche vielleicht sogar denken, das gehört zu meinen Aufgaben.
Ja, kannst du ausspielen, ja, das stimmt. Du hast es jetzt eben schon so ein bisschen ja auch angerissen. Ich habe jetzt schon rausgehört, dasselbe ist es nicht, ne? Das Manipulative und das Kontrollierende.
Nee, würde ich auch sagen. Also das Kontrollierende ist, glaube ich, was, das merkst du sehr schnell. Weil jemand irgendwie versucht, dich entweder einzuschränken in deinen Handlungen oder in deinen Entscheidungen auch. Also der gibt dir Regeln vor, der fragt Sachen bei dir ab. der sagt dir, was du zu tun und was du zu lassen hast. Im allerschlimmsten Fall vielleicht, was du anziehen solltest im Job. Der übt einfach sehr viel Kontrolle aus über das, was du tust und was du entscheidest. Und das merkst du ziemlich schnell, weil das sehr klar ist. Mhm. Und das manipulative Verhalten, das ist eher wirklich subtil und verdeckt oder taktisch. Also das spielt gern mit deinen Emotionen. Also so ganz typisch wäre so eine Schmeichelei. Mhm. Also erstmal sagen, wie toll du bist und so weiter, um dann hinterher dich dazu zu bewegen, irgendwas zu tun, was in seinem Interesse liegt. Oder was auch funktioniert, das hat mein Chef, von dem ich eben gesprochen habe, auch gerne gemacht, so zwischen den Zeilen so eine Schuldzuweisung, also mir das Gefühl zu geben, dass ich immer noch nicht genug mache und dass ich hier was versäumt habe oder da noch drauf achten muss oder dies oder jenes. Oder manchmal auch echt nur Verwirrung, das hatte ich bei ihm auch. Der ist brillant, der Mann, ja, und der hat dann Sachen erzählt und hat mir ganz viele Informationen gegeben und ganz viele Diskussionspunkte angefangen, dass ich wirklich damit beschäftigt war, das alles zu verarbeiten. Mhm. Und dann war schon wieder eine Stunde rum. Ja, dann bin ich dann nicht um 8 nach Hause gefahren, sondern um 9 oder um 10. Das ist sowas. Und was sie auch sehr gerne machen, ist so mit Ängsten und Unsicherheiten zu spielen. Also ganz bewusst eine Angst von dir. Jetzt in dem Fall kann man ganz klar sagen, ich hatte natürlich Angst, dann Nachteile zu haben, Schaden zu nehmen oder bei ihm auch in Ungnade zu fallen. Mhm. Ja, und damit hat er gespielt. Und das hat ganz gut funktioniert.
Ja, also das, was du eben beschrieben hast bei den Manipulativen, das ist mir auch sofort in den Kopf geschossen, als ich darüber nachgedacht habe. Wirklich so dieses, ach Mensch, du machst das doch so gut, ne? Oder hast das schon immer so gut gemacht. Da fängt ja Manipulation wahrscheinlich schon an. Ne? So ganz
in diesem genau.
subtilen.
Wobei, weißt du, das ist ja jetzt was, das tut ja nicht wirklich weh. Also wenn mir jemand ein Kompliment macht und mir ein gutes Gefühl gibt, um dann was zu haben von mir und mich das jetzt nicht, ich sag mal, in ein ungutes Gefühl bringt, weil ich irgendwas gemacht habe, was ich nicht wollte, ist ja nicht schlimm. Also es ist ja eben auch erstmal normales Sozialverhalten, ne, dass man das auch manchmal versucht, den anderen davon zu überzeugen, was für einen zu machen. Und das auf eine nette Art und Weise, ja. Das kann man auch als einfach sehr, sehr nette Bitte dann sehen. Ich glaube, in dem Moment, wo so ein unangenehmes Gefühl entsteht oder man dann hinterher so denkt, eine halbe Stunde, Stunde danach denkt, Mensch, was habe ich eigentlich da jetzt zugesagt? Das wollte ich ja überhaupt nicht. Dann würde ich auf jeden Fall das Gespräch mal genauer analysieren und beim nächsten Mal auch genau aufpassen, wie ich darauf reagiere.
Oder wenn es auch wahrscheinlich öfter passiert. Also das hatte ich tatsächlich auch schon, weil wie du sagst, erstmal ist das ja vielleicht auch gar nicht schlimm und so funktioniert ja auch das Zwischenmenschliche oder tut einem dann ja manchmal sogar gut, fühlt man sich geschmeichelt. Ne? Also erstmal geht man mit einem positiven Gefühl dann raus. Aber ich kann mich auch erinnern, es gab auch schon Menschen, wo dann so beim zweiten, dritten Mal auf einmal der Groschen bei mir gefallen ist, wo ich gedacht habe, hier, Moment mal.
Ne? Jetzt immer selber.
Das geht irgendwie in eine komische Richtung gerade und dann konnte ich es vielleicht trotzdem noch nicht greifen.
Ja. Ja, weil manchmal sind sie ja dann auch schon Profis darin, dass nicht so gut, also dass man es nicht merkt, ne, das schön
nicht
nett
so gut zu manipulieren,
ganz nett zu verpacken, ja, dass man immer noch ein gutes Gefühl dabei hat. Und es fällt uns als soziales Wesen ja auch schwer, wenn jemand super nett zu uns ist, zu sagen, ey, nee, lass das, nein, ich will das nicht. Ne, das ist dann, wenn wir dann die Grenze bei uns setzen. Ne, wir hatten ja das letzte Mal das Thema unflexibel und stur. Das ist eine ganz andere Baustelle, weil das sind Menschen, die setzen ihre Grenzen. Und das ist manchmal schwer für uns, weil wir gerne gewollt hätten, dass die, die Grenze öffnen oder uns entgegenkommen. Und da können wir auch nicht immer so gut mit umgehen. Das ist aber eigentlich vollkommen in Ordnung. Hier, bei dem manipulativen und kontrollierenden Verhalten versucht jemand, unsere Grenzen aufzuweichen.
Also wie gesagt, bei der Manipulation, also da merke ich auch, das arbeitet in mir, weil das, also bin ich mir sehr sicher, ich ganz oft auch nicht merke oder gemerkt habe.
Ja, und vielleicht nochmal zu dem kontrollierenden Verhalten. Jetzt haben wir ja das Manipulative gut besprochen. Das ist dann eher, so ein Bedürfnis nach Kontrolle, ne, typische Merkmale sind da so, dass dann Aufgaben und Arbeitsprozesse überwacht werden. Man würde das auch so ein schöner Begriff, der auf LinkedIn sehr viel Resonanz verursacht, ist das Micromanagement. Und auch, dass die Entscheidungsfreiheit eingeschränkt wird. Also so, ne, Chefs, die sagen, hier, das muss alles über meinen Tisch, ne? Du darfst nicht mit meinem Chef kommunizieren, ohne das mit mir abzustimmen, obwohl es vielleicht von einem Arbeitsablauf her sinnvoll wäre, das zu machen. Und es kann auch so weit gehen, dass wirklich jede Kleinigkeit kontrolliert wird, damit derjenige sich selbst nicht unsicher fühlt. Ja. Und das kann natürlich auch einen sehr perfektionistischen Hintergrund haben. Das kann auch Ängste als Hintergrund haben. Auf jeden Fall tritt es, das hat man jetzt schon ein paar Mal gesagt, einfach deutlicher und klarer auf. Und es beschäftigt uns auch sehr, weil das natürlich unsere Bedürfnisse auch sehr, sehr einschränkt.
Ja, und das hatte ich ja vorhin auch schon zu Beginn gesagt, das kenne ich tatsächlich. Also da fallen mir direkt zwei Chefs, eine Chefin ein, ist glücklicherweise auch schon ein bisschen her. Und da war genau das, was du eben auch beschrieben hast, dieses alles vorlegen müssen, auch das Gefühl haben, eigentlich nicht richtig zu machen, weil dann hast du es vorgelegt und dann wurde es auch noch korrigiert. Ne? Ja. Also es war dann noch nicht mal so, dass es durchgegangen ist, sondern hier musst du noch mal und da kannst du noch mal und so weiter. Und auch das Thema Vertrauen. Also da hatte ich überhaupt kein Vertrauensgefühl, sondern also das eine war während meiner Ausbildung, da bin ich wirklich geprägt von Misstrauen durch diese Abteilung gelaufen und habe eigentlich überall die Tretminen vermutet, ne, die dann ich vielleicht jetzt irgendwie erwischen könnte und so und war total verunsichert, ja, weil gefühlt nichts richtig war.
Ja, fällt mir gerade ein, wir reden ja hier oft auch von Ermutigung und das ist natürlich sehr entmutigend. Und Entmutigung führt einfach dazu, dass wir gar nicht mehr Zugriff auf all unsere Fähigkeiten haben, dass wir unsere Persönlichkeit nicht mehr leben, weil wir einfach nur, ja, wie du sagst, überall die nächste Tretmine vermuten und versuchen, ja, so ein bisschen auch dann unterm Radar zu bleiben.
Ja, und ich hatte das Gefühl, also dadurch sind mir dann vielleicht auch Fehler passiert oder ich habe es eben dann auch nicht so gemacht, wie derjenige gedacht hat. Und dann hat er mich ja noch mehr kontrolliert.
Ja.
Also das ist auch so eine Spirale, die dann losgeht.
Ja.
Ne? Genau. Ja. So, dann habe ich auch mal irgendwas vielleicht auch zu spät oder nicht so, ja, wie gesagt, abgearbeitet, wie es gewünscht war. Und dann ging es irgendwie los. Also wie gesagt, die eine Situation, das weiß ich noch, das war ja sehr belastend.
Ja, das ist natürlich auch Höchstleistung ist da nicht mehr möglich. Im Endeffekt, das erstickt da alles. Ja, kann ich mir vorstellen. Schon allein, wenn ich dir zuhöre, merke ich, wie sie es auf mich auswirkt. Und brauchen wir, glaube ich, nicht tiefer darauf einzusteigen, wie schlecht das auch ist für die Arbeitsleistung in einem Team.
Ja, nee, absolut. Und also wenn ich mir das jetzt so überlege, ja, wo das insgesamt herkommt, diese beiden Verhaltensweisen, könnte ich mir vorstellen, dass es bei beidem ja schon was mit Kontrolle und Sicherheit zu tun hat. Würdest du das auf jeden Fall auch bei beiden so sehen oder gibt es da einen Unterschied?
Also es kann natürlich organisatorische Ursachen haben. Also wenn jetzt jemand im Qualitätsmanagement arbeitet und sicherstellen muss, dass halt die Fehlerquote so gering wie möglich ist, dann kann das, was er aus seiner Rolle heraus macht, auf andere Kollegen, die in den Prozessen arbeiten, natürlich kontrollierend wirken. Das ist, glaube ich, schon mal klar, so als Beispiel, ne? Ja, und dann haben wir als Bedürfnis kann dann natürlich Kontrolle dahinter stecken, Sicherheitsbedürfnisse oder eben auch Macht. Das ist wiederum vor allem bei den Manipulativen der Fall. Und natürlich stecken bei beiden die eigenen Unsicherheiten und Ängste dahinter. Die Angst davor, Fehler zu machen, die Angst davor, unbedeutend zu sein, die Angst davor, vor anderen zurückstecken zu müssen. Und dann jetzt sprechen wir nochmal ein ernsteres Thema an. Ich möchte eigentlich jetzt ungern hier über Diagnosen reden, aber es gehört einfach in dieses Themenfeld mit rein. Es können eben auch Persönlichkeitsstrukturen sein. Also man spricht ja auch von der dunklen Triade. Das ist ein Begriff aus der Psychologie. Da gibt's die drei Verhaltensweisen sind's eigentlich. Also es ist keine Diagnose, wovon ich jetzt spreche, sondern Verhaltensweisen, die man eben als sozial sehr schädlich einordnen. Das ist einmal der Machiavellismus, dann der Narzissmus und die Psychopathie. Und das sind alles drei Verhaltensweisen, die eben sozial nicht besonders, sagen wir mal, rücksichtsvoll sind und ja, nicht zum Wohle der anderen, sondern zum eigenen Wohl eher eingesetzt werden. Der Machiavellismus, der ist ein bisschen subtiler, sind sehr taktische, strategische Vorgehensweisen, die derjenige einsetzt, um das zu bekommen, was er will und auch andere dahingehend zu beeinflussen. Wenn jemand als Psychopath auftritt, das ist ja auch so ein sehr gängiger Begriff, da ist es dann schon eher offensichtlicher. Also der ist dann plumper, direkter, unverschämt.
Kannst wahrscheinlich auch nicht so kontrollieren wieder.
Kannst ja, also es etwas bricht dann weniger, aus ihm raus. Ganz genau. Und ist dann auch noch mal skrupelloser. Also verstößt dann auch mal gegen gesetzliche Regeln oder Regeln, die überhaupt so, die es existiert, das ist dem relativ egal. Und wenn wir von der narzisstischen Persönlichkeitsstörung reden, es ist ja im Sprachgebrauch, diese ganzen Verhaltensweisen, über die wir hier reden, werden sehr schnell meiner Meinung nach mit dem Etikett narzisstisch versehen. Allerdings ist diese Persönlichkeitsstörung als Diagnose, die gibt's relativ selten. Das sind 0,2 bis 0,4% der Bevölkerung. Und da geht's eher so um ein Bild der eigenen Größe, um schon auch Neid auf andere oder die Vorstellung, dass andere neidisch auf einen sind. Und hier, der Narzisst möchte Anerkennung von anderen haben. Das ist sein Ziel.
Und wahrscheinlich auch so dieses größer machen und andere klein, ne, könnte ich mir vorstellen. Also, wie du sagst, dieses Machtgefüge, so, ich bin in Anführungszeichen was Besseres.
Ja, genau. Das passt da so rein. Und natürlich ist es auch wahrscheinlich, dass wir im Alltag auf Menschen mit diesen Persönlichkeitsstörungen treffen. Und ich werde aber immer sehr, sehr vorsichtig, da eine Diagnose zu treffen oder auch dieses Label da drauf zu packen.
Ja, hast du da, Simone, auch noch Tipps, wie solche Situationen von manipulativem Verhalten auch selbst noch besser erkennen kann? Wenn also jemand versucht, mich zu manipulieren oder was ich da auch dann dagegen tun kann, gegen diese Manipulation?
Ja, also ich glaube, das Allerwichtigste ist, wenn ich schon mal bemerkt habe bei mir, immer wenn ich mit einer Person rede, dann fühle ich mich irgendwie unwohl. Entweder in dem Gespräch oder danach. Und das kommt immer wieder vor, dass ich ein Gespräch mit der Person habe und habe irgendwas zugesagt oder habe das Gefühl, dass mir was aufgedrückt wurde. Dann würde ich in das nächste Gespräch vorbereitet reingehen. Und zwar in dem Sinne vorbereitet, dass ich mich einstelle auf bestimmte Fragen, die ich mir im Gespräch stellen kann. Und da ist, glaube ich, die allerwichtigste Frage, was will die andere Person gerade wirklich von mir? Also da wach bleiben und sich nicht auf diese Schmeicheleien, auf diese Verängstigungen, auf diese Tricks so hereinzufallen. Ein bisschen wach bleiben, einen Schritt zurück, quasi innerlich einen Schritt zurückzugehen und das ein bisschen zu beobachten, dieses Gespräch. Und mir dann auch in der Situation natürlich die Frage zu stellen, fühle ich mich unwohl oder fühle ich mich irgendwie bedrängt oder, wie ich das manchmal bei dem einen Chef hatte, schuldig. Und dann natürlich auch nochmal, stimmt das, was der sagt, mit den Fakten, die ich kenne, überein? Oder kann das überhaupt sein, was derjenige sagt?
Das kenne ich tatsächlich auch. Ne, dass jemand dich so überrumpelt und nach einer halben Stunde, nach dem Gespräch, denkst du auf einmal, was hat der denn eigentlich erzählt? Ja. Das passt doch irgendwie gar nicht. Ne? Aber in dieser Situation kriegst du das überhaupt nicht aufgelöst, weil du so bombardiert bist mit Fakten. Ja. Und das kenne ich tatsächlich auch, ja.
Ja, das und was noch eine Stufe schärfer sein kann, ist, wenn der manipulierende Gesprächspartner auch noch schlecht über andere redet oder sagt, andere haben schlecht über dich geredet. Dann kommst du in die Emotion und dann kannst du natürlich nochmal klar denken. Erstmal, dann musst du das erstmal sortieren. Wieso, hat sich jemand über mich beschwert oder was? Das ist auch so eine Taktik, die dann gerne verwendet wird, dass dann Dritte mit herangezogen werden.
Kenne ich jetzt glücklicherweise nicht, kann ich mir aber vorstellen, dass das...
Ja. Und das macht es halt immer schwer. Und deshalb sich vor so einem Gespräch erstmal kurz die Zeit nehmen, in sich gehen und sich auf diesen Modus mal von draußen ein bisschen drauf zu schauen, einzustellen. Und da auch wirklich gnädig mit einem zu sein, weil das kann sein, du nimmst dir das vor, gehst in das Gespräch rein, es läuft so wie immer. Da zu üben, weil irgendwann wird es funktionieren. Und dann ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, erstmal neutral bleiben, nicht emotional einsteigen, ruhig bleiben und ganz viel klärende Fragen stellen. Also kannst du mir erklären, warum das so wichtig ist oder was genau willst du damit erreichen? Und dann geht es dann darum, wirklich freundlich Grenzen zu setzen, die aber auch klar sind. Ne? Also da wäre jetzt zum Beispiel was wie, das passt in dieser Form für mich nicht. Mhm. Das kann Mut abverlangen, ich weiß es, weil diese manipulativen Typen, gerade wenn die dann auch noch dieses noch das benutzen, dass sie noch andere mit reinnehmen, klar, dann weiß man nie, was hat das für Folgen. Aber es ist meine Aufgabe, irgendwann die Grenze auch zu setzen und im Zweifel bereit zu sein, die Konsequenzen zu tragen. Was bei einem Chef, wie wissen wir alle, nicht das Leichteste ist, das brauchen wir auch nicht schönreden hier. Natürlich kann das Nachteile mit sich bringen. Aber es schadet nichts, dem auch zu zeigen, hier pass mal auf, mit mir hast du jetzt nicht immer das leichte Spiel. Und ich habe auch Bedürfnisse, lass uns drüber verhandeln, aber nicht immer nach deiner, ja, nach deinen Vorstellungen alleine.
Ja, und wie du auch gesagt hast, wenn ich das empathisch mache und dem anderen gegenüber auch schon empathisch aufgetreten bin, dann auch in dem Gespräch, und es schafft sozusagen nicht zu emotional zu sein, dann kann man diese Grenzen auch setzen und dann funktioniert es meistens auch. Also die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Aber das ist, wie du sagst, das muss man üben und das gelingt einem auch nicht jeden Tag gleich gut und ist natürlich schwer, weil das macht man nicht gerne.
Nee.
Aber gehört und es dazu,
Hängt auch ein bisschen davon ab, um was es für den anderen gerade geht. Na, wenn jetzt da zum Beispiel morgen ein wichtiger Termin für denjenigen dranhängt, wo der unbedingt gut dastehen will, und ich sage ihm am Tag vorher, wenn ich jetzt eine Präsentation zuliefern muss und sage ihm am Tag vorher, nee, heute muss ich aber um 5 in Sport. Das ist natürlich eine ganz andere Nummer, wie wenn das was ist, was noch längerfristige, also was nicht so dringend ist zum Beispiel oder nicht ganz so wichtig für denjenigen. Ja, und was immer eine gute Taktik ist, vor allem wenn man noch nicht so routiniert darin ist, dass man wirklich sagt, ich muss darüber nachdenken. Ich nehme das jetzt mal mit, um einfach auch Zeit zu gewinnen, sich zu sortieren und sich dann selber zu überlegen, wie man damit umgeht.
Sehr guter Tipp. Habe ich früher nie gemacht. Da habe ich mich immer gedrängt gefühlt, auch sofort reagieren zu müssen oder sofort eine Antwort zu haben.
Kenne ich auch.
Wende ich jetzt seit ein paar Jahren an und das tut mir total gut. Und das geht auch. Ne? Am Anfang hat man ja die Angst, so, oh Gott, wie ich nehme mir jetzt Bedenkzeit oder so. Nee, das funktioniert super.
Ja.
Und das hilft selbst, sich sozusagen den Kopf nochmal zu waschen und auch zu gucken, was will ich eigentlich, was hat das mit mir gemacht und so weiter.
Genau.
Und diese Zeit darf man sich nehmen, weil es also gibt ganz wenig Themen, die nicht auch mal noch einen halben Tag oder einen Tag warten können.
Ja.
Also, ja, mein goldener Tipp.
Ja, das ist auch wirklich, das ist auch vor allem, was ich so schön daran finde, man bleibt ja in der Beziehung. Ja, also man macht ja damit nichts kaputt. Also man sagt, ich habe das jetzt verstanden, ich nehme das ernst und ich nehme es mit, muss mir darüber aber noch ein paar Gedanken machen. Und was generell auch, glaube ich, wichtig ist, wenn das sehr heftige Ausmaße annimmt, gerade mit dem manipulierenden Verhalten, aber auch bei dem kontrollierenden, ist, dass man sich mit Leuten austauscht, dass man wirklich auch mit Kollegen darüber spricht, wie die das sehen und auch wie die damit umgehen, dass man da gemeinsam einen Weg findet. Denn man kann sich sehr schnell dadurch auch ein bisschen klein und schlecht fühlen. So wie du es eben auch beschrieben hast bei dem kontrollierenden Verhalten. Gar nicht so einfach, gell?
Absolut. Also das mache ich tatsächlich auch jetzt bei solchen Situationen, aber auch bei anderen sehr, sehr oft, dass ich einfach das mit Kolleginnen, Kollegen oder auch mal Mitarbeitern einfach mal teile und sage so, wie guckt ihr da drauf? Ne? Reagiere ich gerade über oder bin ich gerade vielleicht auch zu emotional angefasst oder so. Also ich finde, das kann immer helfen, da mit anderen.
Tja, spannendes und nicht ganz leichtes Thema.
Das stimmt.
Aber es gibt vieles, was man tun kann, wie man damit besser umgehen kann. Und da gilt es halt wirklich zu reflektieren und nicht im Ärger hängen zu bleiben, sondern wirklich irgendwann in den Modus zu kommen, zu sagen, okay, was kann ich tun, um dem was entgegenzusetzen und das mit mir nicht machen zu lassen?
Schön. Wie gesagt, mein Tipp des Tages ist, ich muss darüber nachdenken.
Ja.
Hilft in so vielen Lebenslagen, finde ich total gut. Und auch bei den Kontrollierenden und Manipulierenden. Also das, finde ich einen sehr, sehr wertvollen Tipp.
So, das war jetzt heute das zweite Phänomen, auf das wir geschaut haben. Und ich kann euch versprechen, es gibt noch weitere Folgen, denn es gibt auch noch andere Themen im Zusammenhang mit schwierigen Zeitgenossen und schwierigen Vorgesetzten.
Das war Moment noch, der Stabilitäts-Jobcast zur Frage, wie viel Veränderung verträgt der Mensch? Abonniere den Podcast, damit du keine weiteren Folgen verpasst und lass uns gerne eine kurze Bewertung da. Wir freuen uns über dein Feedback. Bis zum nächsten Mal.